Letztendlich geht es darum, ich fasse das mal zusammen, drücken, pusten, Strom, das ist die Reanimation. Dass das, was wir hier machen, was ausschließlich Positives ist. Und das macht unfassbar viel Spaß. Wir haben hier das große, große Glück, hier etwas tun zu dürfen innerhalb der MAH, was A, zumindest uns bisherigen Team unfassbar viel Spaß macht und was Bestätigung dessen, was wir tun und zeigt uns auch, dass wir mit unseren Ideen offensichtlich auf dem richtigen Weg sind.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext. Stark, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Steffi. Heute habe ich zu Gast Martin. Du bist Teamleiter des Teams Eva. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bitte stell dich mal kurz vor und was hast du eigentlich gemacht?
Ja, ich bin Martin, arbeite jetzt im Oktober letzten Jahres, bin ich bereits seit 30 Jahren hier in der MAH. Ich bin von Haus aus Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, habe hier auch viele Jahre auf Intensivstationen gearbeitet, davon auch 12 Jahre in Leitnerfunktion. Also ich war 10 Jahre stellvertretende Leitung unserer anästhesiologischen Intensivstation und dann noch 2 Jahre Leitung unserer internistischen Intensivstation und bin dann vor relativ genau 10 Jahren in die Stabsstelle medizinische Prozess- und Patientensicherheit gewechselt.
Okay, du hast ja schon immer auch Reanimationsfortbildungen gemacht. Gehört das auch zu diesem Bereich dazu oder waren das extra?
Also originär gehörte es nicht dazu. Ich sag mal so, das war damals so ein bisschen Verhandlungsmasse zwischen meiner damaligen Pflegedienstleitung und meiner aktuellen lieben Chefin, weil ich, bevor ich in die Stabsstelle Patientensicherheit gewechselt bin, habe ich quasi für unsere Intensivstation schon ein kleines Reanimationsformat über mehrere Jahre angeboten. Und da war halt die Frage, ob es möglich sei, dass ich das auch in meiner Funktion in der Stabsstelle weiterführen könnte. Das war für meine Chefin Frau Kates natürlich absolut in Ordnung. Ja, und irgendwann kam es dazu, dass Anfragen an mich gestellt wurden, ob ich nicht auch ein Basisreanimationsformat für die Allgemeinstation mit anbieten könnte, weil der Kollege, der es bis dahin gemacht hat, die Kapazitäten wohl einfach nicht mehr gehabt hat. Und ja, somit habe ich Ja gesagt und so kam eins zum anderen und war auch viel im normalstationären Bereich quasi als Einzelkämpfer unterwegs. Mhm. Ich bin ja einer von mehreren Einzelkämpfern im Haus gewesen, die sich dem Thema Reanimationsfortbildung, egal in welchem Format, jetzt gewidmet haben.
Ich würde nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, Reanimation heißt im normalen Jargon oder im Alltagsjargon Wiederbelebung, das Wiederbelebungsmaßnahmen, genau. Okay, aber das war dir also immer schon wichtig, ja. Und warum?
Warum? Ich habe, also angefangen habe ich hier in der MAH im Jahr, das weiß ich noch relativ genau, im Jahr 2004, als ich im Rahmen des damaligen sogenannten Förderkreises, das war quasi zu der Zeit die Vorstufe für die Weiterbildung Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege. Da musste jeder von uns ein Projekt initiieren und betreuen. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht einfach mal ein strukturiertes Reanimationstraining bei uns auf der damals Station 44 zu kreieren. Das hatte ich damals dann auch mit einem unserer Oberärzte zusammen gemacht und das war quasi der Startschuss für alles. Das ist dann, weil es letztendlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Station 44 auch gut angekommen ist und sich auch rumgesprochen hat, ist das dann sozusagen auf den gesamten Pflegebereich 1, sprich alle Intensivstationen des Pflegebereiches 1 ausgeweitet worden und somit ja, war sozusagen mein persönliches erstes Reanimationsformat hier in der MAH geboren.
Und das war sozusagen einmalig. Ja? Also sowas gab es vorher in dem Maße noch nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe auf einer der Aufnahmestationen früher, Station 10, gearbeitet. Da hatten wir ja viele, auch viele Notfälle. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt an eine Fortbildung so in dem Maße nicht erinnern. Ich weiß, dass wir mal eine Schulung hatten, das und das, da und da ist der Notfallwagen und das müsst ihr machen. Aber dass das so jetzt etabliert wurde, auch für die Normalstation, das gibt es meiner Meinung nach noch nicht so ganz lange.
Nein, das ist ja im Prinzip etwas, was wir jetzt mit dem Projekt oder mittlerweile Konzept EVA erstmalig in der Geschichte der MAH für alle Berufsgruppen so strukturiert anbieten können. Es gab schon immer diverse Reanimationsfortbildungen in der MAH. Ich sprach vorhin von Einzelkämpfern, so gab es mehr noch andere Personen, die dort unterwegs waren im Haus. Und natürlich Abteilungen wie die Anästhesie, die haben schon immer strukturierte Notfallkurse angeboten. Aber letztendlich muss man überlegen, hier arbeiten an die 11.000 Menschen im Haus. Und
Ja, wie viel sind davon geschult? Genau. Richtig. Du hast ja jetzt dieses Projekt EVA mit initiiert. Würdest du da mal was drüber erzählen? Und auch, was heißt das überhaupt, EVA?
Also EVA ist ein Akronym, das steht für Erstversorgungsausstattung. Und basiert letztendlich auf zwei Säulen. Die eine Säule ist ein Notfallrucksack, der standardisiert gepackt ist und in die gesamte Krankenversorgung der MAH verteilt wird. Und die zweite Säule ist ein dahinterstehendes Versorgungs- und Schulungskonzept. Die Idee entstand letztendlich im Jahr 2019. Ich habe ja, weil ich wie gesagt schon seit vielen Jahren zu dieser Thematik im Haus unterwegs bin, habe ich auch in den einzelnen Bereichen durchaus auch eine hohe Unzufriedenheit wahrgenommen, weil A, das Equipment nicht vereinheitlicht ist und B, die Menschen sich vor Ort selber kümmern müssen. Da sind die Sachen mit Equipment bestückt, mit denen sich viele gar nicht auskannten. Es verfallen Dinge, es müssen Dinge weggeworfen werden. Und ja, und somit hat sich die Stabsstelle, in der ich tätig bin, Patientensicherheit, wir haben uns mit der Stabsstelle Interdisziplinäre Notfall- und Katastrophenmedizin zusammengetan, abgekürzt INKM, und haben uns überlegt, dass wir diesen Zustand eigentlich MAH-weit ändern wollen. Und so ist diese Idee dieses einheitlichen Notfallrucksacks geboren. Und zu der Zeit war ja noch Dr. Tecklenburg Vorstand Krankenversorgung. Und der fand die Idee super, hat das auch unterstützt. Und dann legten wir quasi los, unsere Ideen umzusetzen. Und dann kam leider Corona dazwischen, was die Sache dann doch zeitlich erheblich verzögert hat.
Genau. Also ich kann nur von meiner Warte aus sagen, ich arbeite ja auf einer Normalstation, auf einer inneren. Wir haben durchaus auch solche Notfälle und haben immer einen Reha-Wagen gehabt. Der ist auch ab und zu mal kontrolliert worden. Was brauchen wir? Da will natürlich jeder was anderes. Ja, das war das eine. Das andere ist, ich habe den alle 4 Wochen nach Verfall kontrolliert und auch ausgetauscht. Also Sachen gegebenenfalls. Dazu muss ich sagen, wir haben sehr viele Medikamente gehabt, wo ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst habe, für was sind die da? Wann soll ich die benutzen? Es hat mich auch nie einer gefragt, glaube ich, außer Atropin und Adrenalin habe ich einmal aufgezogen. Und ansonsten ist das ja eher so eine Sache, man wartet, bis das Reha-Team kommt. Man macht so das, was man machen kann, also ja, Bebeutelung und die Herzdruckmassage. Und ansonsten ja, drückt man halt das Knöpfchen für den Reha-Alarm und wartet drauf, dass die dann halt kommen. Also naja, man wartet nicht in dem Sinne drauf, Gott bewahre, wir tun natürlich was wir machen können. Aber genau, das war es dann aber auch schon. Und es ist natürlich auch viel Unsicherheit bei den Kollegen und Kolleginnen dabei. Weniger würde ich mal jetzt mal für die Pflege sprechen, sondern auch von den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen, die ja da oft dann nicht wirklich wissen, was zu tun ist.
Also wir haben ja, es ist ja so, dass sich unser EVA-Kursformat wirklich an alle Beschäftigten der MAH wenden, sprich an alle Berufsgruppen. Und wir sind mit diesem Kursformat im Februar 2024 gestartet und haben gestern unseren 172. Kurs gemacht.
Wahnsinn,
und haben bisher knapp 1060 Leute geschult. Und wir hatten darunter auch einen sehr hohen ärztlichen Anteil. Und unsere bisherigen Erfahrungen sind, dass auch die ärztlichen KollegInnen, auch oberärztliche KollegInnen wirklich sehr, sehr dankbar waren nach dieser Schulung, weil sie halt auch einfach haben mitnehmen können. Also wir konnten denen so ein bisschen Druck nehmen. Mhm. Ne? Weil sie jetzt in einer oberärztlichen Funktion da stehen, müssen sie diese Reanimationssituation nicht perfekt beherrschen. Mhm. Und du hast das ja gerade schon aufgezählt, du hast mal was zum Thema Atropin und Adrenalin gehört, aber ansonsten habt ihr bisher immer nur in Anführungsstrichen gedrückt und gebeutelt und habt das Notfallteam gerufen. Ja, aber das ist doch super. Genau darum geht es ja. Und auch mit der Einführung dieses EFA-Rucksack geht es da nicht darum, dass jetzt auch alle pflegerische Kolleginnen alle Medikamente, die sich in diesem kleinen, übersichtlichen Ampullarium befinden, auswendig können. Nein, um Gottes Willen, wir propagieren wir auch regelmäßig in unseren Kursen. Letztendlich geht es darum, ich fasse das mal zusammen, drücken, pusten, Strom, das ist die Reanimation. Also das heißt,
sehr gut.
Die Situation erkennen und dann zeitnah die erstmal wichtigsten Maßnahmen zu treffen. Das heißt Thoraxkompression, Beutelmaskenventilation und da jeder Rucksack auch so einen kleinen Defibrillator enthält, ein sogenanntes AED-Gerät, was wir auch schulen in den Kursen, wird der auch zeitnah draufgeschnallt. Und in der Regel muss man ja sagen, dass in den meisten Situationen unsere Notfallteams ja innerhalb kurzer Zeit da sind.
Ja, zum Glück.
Alle weiteren Maßnahmen übernehmen die dann. Das ist ja quasi der Rettungsdienst im Haus, den man ruft.
Also insofern hat man so ein, also ich finde Rucksack sowieso super. Ich kenne das von der 14 und 24, die hatten schon auch immer mal einen. Ich kann mich an eine Ärztin erinnern, die im Notfall mal auch mit dem Rucksack kam. Das ist natürlich viel leichter und viel besser, als wenn man so einen ganzen Wagen hinter sich herschieben muss. Also jetzt zumindest bei uns auf Station, der ja immer da rumsteht und wo ehrlich gesagt das meiste sowieso verstaubt und man gar nicht braucht. Ne? Deswegen finde ich das ja sowieso eine super Sache. Rucksack mit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sachen da drin sind, aber nur das Nötigste und dann den Rest.
Naja, also es gibt durchaus Bereiche, wo man vielleicht auch mit Recht sagen könnte, naja, für uns ist der jetzt aber ein bisschen overloaded, aber wir haben ja gesagt, wir wollen ihn MAH weit verteilen und mussten ja, ich sag mal, einen gesunden Durchschnitt für alle Bereiche der MAH zusammenstellen, so will ich es.
Würdest du denn sagen, dass das gut angenommen wird, also von allen kriegst du gute Rückmeldungen?
Ja.
Auf alle Fälle?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir haben ja mit den Kursen schon deutlich eher angefangen, als wir die Rucksäcke verteilt haben. Wir mit der Verteilung der Rucksäcke haben wir jetzt letztes Jahr im November begonnen. Es sind jetzt knapp 75 Rucksäcke im Umlauf. Und ich habe die Rucksäcke alle selbst verteilt und bin wirklich in jedem Bereich, in den ich den Rucksack gebracht habe, habe ich offene Türen eingerannt. Viele der Kollegen vor Ort waren schon bei uns in den Kursen und haben sich quasi regelrecht auf Eva gefreut. Oh, endlich kommt Eva sozusagen. Nein, also wir rennen überall offene Türen. Also A, dass es endlich vereinheitlicht ist. Das Schöne ist ja, es ist ja auch entsprechende Kennzeichen. Wenn man einen Bereich betritt, in dem sich dieser Rucksack befindet, dann ist das mit einem entsprechenden Piktogramm beschildert. Das heißt, ich sehe von Weitem, wo in diesem Bereich, auf dieser Station, sich der Rucksack befindet. Und wir bewegen uns ja nun mal in Zeiten, wo sich die Bereiche auch immer mehr personell untereinander aushelfen. Und
dann ist absolut.
Es zumindest, was das Thema Notfallequipment angeht, völlig unerheblich, wo ich gerade unterwegs bin. Das ist garantiert überall gleich. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, dadurch, dass die Bereiche sich ja wirklich auch um nichts mehr kümmern müssen. Diese Rucksäcke sind in den Bereichen verplombt. Hat den Nachteil, dass man zwischendurch nicht mal reinschauen und sich mit dem
Inhalt
vertraut machen kann. Mhm. Aber die Vorteile überwiegen ja. Zum einen haben wir ein Video gedreht, dauert knapp 9 Minuten. In diesem Video stellen wir den Rucksack ausführlich vor. Das kommt ja faktisch einer Vorstellung vor Ort gleich. Dieses Video kann man sich 24/7 angucken in Ruhe.
Absolut.
Und hinten hat der Rucksack ein Außenfach. Da ist auch nochmal ein Dokument enthalten. Das ist laminiert und das ist bebildert und beschriftet, wo wirklich en detail draufsteht, was sich in diesem Rucksack befindet. Das kann man sich dann sicherlich auch nochmal in einem ruhigen Moment anschauen. Und das ist ja da das, wo wir hinwollen, dass möglichst viele Menschen zu uns in die EFA-Kurse kommen und da letztendlich den Umgang mit diesem Rucksack lernen.
Ist denn gibt es denn so Studien über Lebenschancen, wenn die Beschäftigten gut ausgebildet sind? Oder könntest du dir das vorstellen?
Ich könnte es mir vorstellen, die Frage kann ich aber gegenwärtig nicht beantworten. Das weiß ich nicht, aber wir sind schon, auch das sind Ideen, die wir noch für die Zukunft haben, dass wir vielleicht nach einem Zeitraum X hingehen und das Ganze vielleicht auch insofern wissenschaftlich begleiten lassen, um einfach mal in irgendeiner Form nachzuforschen, hat die Krankenversorgung denn jetzt, oder nicht die Krankenversorgung, oder haben die, an sich, an die Patienten, die betroffenen Patienten, haben die einen Benefit davon.
Ja.
Aber ich glaube, dass es sich allein schon dafür gelohnt hat, dass wir den Kolleginnen vor Ort einfach deutlich mehr Sicherheit an die Hand geben.
Absolut.
Das kriegen wir, wie gesagt, wir haben bisher knapp 1060 Menschen geschult und über 90% dieser 1060 Menschen, die haben uns bisher grandios zurückgespiegelt, dass der Kurs sehr, sehr effektiv und gut ist und dass sie mit einem deutlich sicheren Gefühl
anschließen. Absolut, glaube ich, ja. Und ich glaube also, man darf diese Angst nicht unterschätzen, weil Angst, also ich weiß das auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, ist nicht das erste Mal, dass die auf einmal nicht mehr im Notfall zu sehen sind, weil die einfach Angst haben, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen oder sie wissen es oder sie trauen sich nicht oder sie können es nicht einschätzen, was auch immer. Deswegen kann ich mir das super gut vorstellen, dass so was eine unheimliche Sicherheit gibt. Das war, ja, absolut.
Ja.
Großes Lob, würde ich mal sagen, dafür. Wie lange hat es jetzt, was denkst du, insgesamt gedauert, bis ihr diesen Rucksack eingeführt habt?
Ja, wie gesagt, die Idee geboren ist im Jahr, was heißt nicht geboren, ist sie sicherlich gedanklich schon deutlich eher, aber konkret geworden sind wir im Jahr 2019, sodass das dann auch offiziell als Projekt beantragt und seinerzeit von PM2 genehmigt wurde. Ja, und dann mit Corona-Pause etc. haben wir ja im Jahr, jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen, genau, für die Zusammenstellung des Instruktorenteams, also des EFA-Teams, haben wir Anfang 23 haben wir ausgeschrieben, genau, und zum 1.10.23 sind wir als neu formiertes EFA-Team dann quasi gestartet. Wir haben dann quasi nochmal, also wir kommen ja alle unterschiedlich qualifiziert, aber alle notfallmedizinisch erfahren, haben uns überlegt, um uns quasi auch nochmal medizinisch inhaltlich auf einen einheitlichen Stand zu bringen und auch ein Stück weit als Team. Building-Maßnahmen haben wir uns gemeinsam nochmal gleich zu Beginn zu einem zweitägigen Reanimationskursformat angemeldet. Und das war wirklich großartig. Das hat total viel Spaß gemacht, weil wir uns da als Team auch gefunden haben und jeder vom anderen auch sehen konnte, aha, so ist der hinsichtlich dieser Thematik unterwegs. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Wie viel seid ihr da so im Team?
Wir sind gegenwärtig 5 Menschen.
Und ihr macht das jetzt ausschließlich? Oder
Nein. Okay. Also grundsätzlich war die Idee, wir haben für dieses Projekt haben wir einen Stellenanteil X vorerst genehmigt bekommen und die Idee war, diesen Stellenanteil auf mehrere Schultern zu verteilen, sodass Menschen, die beispielsweise aus der Krankenversorgung kommen, dann anteilig sich hier am Team EFA beteiligen können. Die meisten von denen machen das mit einem prozentualen Anteil von 20%. Das heißt, das bedeutet 4 EFA-Tage im Monat. Das ist,
okay,
ist eine schöne Abwechslung und ich kann sagen, ich bin wirklich froh um die Zusammenstellung dieses Teams. Sie sind alle wirklich hochmotiviert und das war ja initial auch mein Wunsch. Es kann sich wirklich mittlerweile jeder aus dem Team identifiziert sich so sehr mit EFA. Also mein Wunsch war, ich wollte Menschen haben, die für dieses Thema genauso brennen wie ich. Und es tut.
Ja, und das kommt dann natürlich dann auch bei den anderen rüber, ne?
Entsprechend, glaube ich, spiegelt sich das auch in der Durchführung der Kurse wieder. Und ja, macht einfach Spaß mit denen. Kann ich nicht anders sagen.
Wie ist das denn, ist das so, würde ich mal, dieses Projekt einmalig in den Kliniken oder gibt es sowas Ähnliches? Oder wie sieht das international aus? Hast du da einen Vergleich?
Ja, also international habe ich mich nicht erkundigt, sagen wir es mal so, aber wir haben grundsätzlich das Rad nicht neu erfunden. Es gibt auch andere Unikliniker, die hinsichtlich einer Basisnotfallerstattung ein einheitliches Konzept haben. Ich hatte seinerzeit Kontakt zum UKSH aufgenommen in Schleswig-Holstein. Das war total angenehm mit denen, die waren auch sehr offen, die haben uns das damals alles vorgestellt. Wo wir, glaube ich, bisher ein Alleinstellungsmerkmal haben, das ist das dahinterstehende Versorgungskonzept. Das gibt es meines Wissens, das ist jetzt ohne Gewähr, aber das gibt es meines Wissens bisher noch nirgendwo anders. Dass die Menschen vor Ort sich nicht mehr kümmern müssen, wenn der Rucksack benutzt wurde, rufen die uns an, dann kommen wir, bringen neuen Rucksack.
Ja, genau. Ja, ausgetauscht, ja. Ja, das ist sehr komfortabel, würde ich sagen.
Ja, das ja. Meine, du brauchst sich ja auch keinerlei Kontrollen der Ablaufdaten.
Ja, ja, ja.
Das haben wir ja komplett auf dem Schirm. Wir bieten ja faktisch ein Rundum-Sorglos-Paket.
Und diese Sachen, die da drin sind, laufen die denn ab?
Ja, selbstverständlich. Da sind Verbrauchsmaterialien drin, das ist so die Kompressen,
Spritzen und so weiter.
Und natürlich auch die Medikamente in dem kleinen Ampullarium. So furchtbar viele sind es ja nicht.
Ich würde dich jetzt nochmal so allgemein fragen. Also wenn jetzt so bei einer Reanimation, das soll ja, weiß ich, gesetzlich geregelt eine Nachbesprechung erfolgen, wenn es denn jetzt mal zum Einsatz kommt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Das ist aber normalerweise, wie siehst du das? Normalerweise sollte man das ja auf alle Fälle besprechen.
Also ich halte das für sehr sinnvoll, wenn man solche Situationen nochmal nachbespricht. Das kann sich in der Praxis natürlich manchmal sehr schwierig gestalten. Unmittelbar nach dieser Situation, ich glaube im normalstationären Bereich noch einmal mehr als auf der Intensivstation, das ist ja doch keine alltägliche Situation und parallel bleibt natürlich andere Arbeit, die normalerweise erledigt wurde, die bleibt liegen und dann muss man vielleicht, nachdem man diese Situation dann mehr oder weniger gemeistert hat und der Patient dann vielleicht insofern die Reanimationsmaßnahmen erfolgreich und man ihn dann vielleicht auf die Intensivstation gebracht hat, dann muss man vielleicht nachbereiten und liegen gebliebenes nacharbeiten, sodass in der oder unmittelbar nach dieser Situation vielleicht einfach die Zeit fehlt für so eine Nachbesprechung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Bereiche schwierig ist, anschließend die Beteiligten nochmal zusammenzubringen. Um das nachzubesprechen. Ich halte das aber für enorm wichtig.
Also ich finde das auch. Mir fällt gerade eine Situation ein, da habe ich zum ersten Mal mal so ein Protokoll von Intensiv zu sehen bekommen, wo dann halt da stand, ja, die Normalstation oder die Pflegenden haben mit der Basisreanimation begonnen. Und ich habe dann immer so gedacht, ich hätte ja gerne mal eine Rückmeldung gehabt, ob das alles okay war. Der Patient hat es überlebt. Wir hatten jetzt eigentlich ein gutes Gefühl. Aber gerade wenn man jetzt so mit neuem Equipment arbeitet, kann es ja auch sein, dass man irgendwie nicht klarkommt oder man findet jetzt was nicht schnell oder man ist nicht schnell genug oder man denkt, ach, ich muss was aufziehen oder hab gar nichts zum Aufziehen oder was auch immer, dass man da nochmal so reflektiert, wie ist das eigentlich abgelaufen? Und gerade wenn man jetzt so neues Equipment hat, fände ich das super wichtig. Ja. Wir haben natürlich jetzt den Fall momentan noch nicht gehabt, aber ich würde da großen Wert drauf legen, weil ich denke mir so, ich bin aber nicht auf einer Intensivstation und für mich ist das immer ein mega Stress. Ich versuche es natürlich immer mega gut zu machen und denke, habe auch nicht so eine Scheu davor. Ich habe es auch schon oft genug machen müssen, aber mir fehlt dann einfach die Reflexion.
Also das ist durchaus ein Gedanken, den wir schon aufgegriffen haben. Und also zum einen ist es so, es gibt ja unterschiedliche Wege, wie uns die benutzten Rucksäcke erreichen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir von Montags bis Freitags in der Kernarbeitszeit zur Verfügung stehen, sprich von 8 bis 16 Uhr. Innerhalb dieses Zeitfensters kann man uns anrufen. Dann kommen wir sofort direkt in den Bereich, tauschen den Rucksack vor Ort aus. Wenn dieser Rucksack außerhalb dieser Kernarbeitszeiten zum Einsatz kommt, Spätdienst, Nachtdienst, Wochenende, Feiertage, dann gibt es unter anderem die Option, dass man sich in der Notaufnahme, dort hängt ein Kontingent an Ersatzrucksäcken, dann geht man dort mit seinem benutzten Rucksack hin und gegen Vorlage des Mitarbeiterausweises und des Leisten einer Unterschrift kriegt man dort einen neuen Rucksack ausgehändigt. Und wir versuchen schon zu erfragen, wie war es denn jetzt? Wie seid ihr mit Eva zurechtgekommen? Und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, das werden wir wahrscheinlich auch umsetzen, dass wir in diesen Rucksack noch so einen kleinen Feedbackbogen rein.
Ah, das ist sehr gut, ja, super.
Die Anwender, dort muss natürlich auch ein Stück weit, auch dafür muss die Zeit da sein und der Wille muss da sein, natürlich, das ist immer vorausgesetzt. Aber wer das möchte, hätte dann zumindest die Option, uns in einem ersten Schritt auf diesem Weg schon mal ein zeitnahes Feedback zu geben, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge einzupflegen. Kontaktieren kann man uns darüber hinaus selbstverständlich auch immer. Immer. Man kann uns anrufen, wir haben ja auch eine eigene E-Mail-Adresse, aber das mit diesem Feedbackbogen haben wir uns überlegt, wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Ergänzung.
Ja, ich glaube, dass man das auch am ehesten in Anspruch nimmt, weil wie es dann so ist, dann geht man nach Hause, genau. Dann hat man das Wochenendedienst, dann hat man keine Zeit zur E-Mail oder vergisst es oder irgendwie sowas. Aber das fände ich, das ist eine super Idee. Das und ich, vielleicht ist auch die Scheu dann auch mal zu sagen, hey, ich bin damit nicht klargekommen aus dem Grunde oder ich bin damit super klargekommen, großes Lob, auch gerne genommen, ist vielleicht dann geringer. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Finde ich eine super Idee.
So wie dieser Gedanke jetzt aufgekeimt ist, obwohl ja eigentlich alles in Anführungsstrichen fertig und vorbereitet ist, sagen wir ja oder haben wir auch von Anfang an gesagt, das ist etwas ganz Neues, was es in dieser Form bisher an der MHH noch nicht gegeben hat. Und das wird anfangs sicherlich auch hakeln und ruckeln.
Na klar.
Punkt.
So ist es.
Aber alles, wir geben unser Bestmögliches und auch Veränderungen sind da für die Zukunft natürlich nicht ausgeschlossen. Nichts ist in Stein gemeißelt und wir können ja nur Dinge verändern, wenn wir entsprechende Feedbacks bekommen.
Würdest du denn sagen, eine Erstversorgung reicht aus jetzt auf der Normalstation oder sollten wir so auf Dauer unsere Kompetenzen erweitern? Also ich spreche jetzt, dass ich zum Beispiel wissen müsste, wie ich was aufzuziehen habe.
Ja, also schlecht ist es natürlich nicht, wenn man das weiß. Aber grundsätzlich, das ist sicherlich, das sind nochmal Kenntnisse, die, wo es nicht schadet, die auch zu vermitteln. Aber wenn ich jetzt an unser Kursformat denke, das sind 3 Stunden. Initial denkt man, oh mein Gott, 3 Stunden, was machen wir denn 3 Stunden? Ich kann aber sagen, dass nochmal von diesen knapp 1060 Menschen auch bis auf wenige Ausnahmen alle nach 3 Stunden da saßen und sagten, ui, 3 Stunden sind schon rum. Also es scheint wirklich extrem kurzweilig zu sein und okay. Wir haben die 3 Stunden schon gut gefüllt und das wäre vielleicht so ein spezieller Themenbereich hinsichtlich Medikamente. Das wäre vielleicht nochmal etwas, was man in einem extra und kleineren Format anbieten könnte. Wie grundsätzlich planen wir ja eh hier bei uns im EFA-Zentrum, neben den originären EFA-Kursen zukünftig noch weitere Add-on-Formate anzubieten. Zum einen ist ja die sogenannte Larynxmaske, das ist ein supra- oder extraglottische Atemwegshilfe sozusagen. Die ist ja Bestandteil dieses Rucksacks und wir weisen darauf hin in unseren Kursen, dass diese Maske bitte nur von Menschen angewendet werden sollen, die darin eingewiesen und erfahren sind. Und weil das nun mal nicht alle sind, planen wir für die Zukunft noch kleine Add-on-Formate, wo wir unter anderem das Training des Einbringens zu einer Larynxmaske etablieren. Und dann wäre vielleicht vorstellbar, dass man vielleicht auch im Rahmen eines Add-on-Formates auch nochmal auf das Thema Medikamente mit angeht.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das ist, so eine Larynxmaske, für die, die keine Ahnung haben?
Ja, wie gesagt, das ist ein sogenannter supraglottischer Atemweg. Das ist, also für einen Endotracheal-Tubus braucht man ja ein Instrument, ein sogenanntes Laryngoskop, um diesen Tubus in die Luftröhre zu platzieren.
Okay.
Das braucht es bei der Larynxmaske nicht. Die kann man quasi ohne instrumentale Unterstützung in den Mund des Patienten einführen. Und dann liegt die quasi, ja, also quasi davor. Und wenn die gut platziert ist, dann kann man die Patienten damit auch für sich
baden.
Auch
gut und sicher baden. Ich kann mich dunkel entsinnen, dass wir auf unserem Reha-Wagen mal solche Teile hatten. Und da kam dann eine, ohne despektierlich zu wirken, sehr hochmotivierte Ärztin und meinte, je, ihr müsst unbedingt wissen, wie das funktioniert. Und so und so und hat uns dann in 5 Minuten erklärt, wie wir das benutzen sollen. Und wir sollten das bei einer Reha hin und her, wenn gegebenenfalls halt, benutzen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich, also nur von einmal Handling und einmal erklären, würde ich sowas nie anwenden. Das, die habe ich dann irgendwann mal aussortiert, weil A, hat sie nie einer benutzt und B, waren sie dann auch abgelaufen. Ja, das war's dann. Würdest du auch sagen, Kommunikation während einer Reha hat einen hohen Stellenwert?
Ja, hat einen sehr hohen Stellenwert. Auch das versuchen wir in unseren EFA-Kursen zu vermitteln. Vielleicht einfach mal ganz kurz erläutert, wie diese 3 Stunden inhaltlich gefüllt sind. Zunächst einmal stellen wir den Rucksack ausführlich vor. Dann starten wir in das Thema Basisreanimation. Das stellt sich so dar, dass jeder einzelne Teilnehmer die Möglichkeit hat, intensiv die Skills Thoraxkompression zu üben. Und anschließend zeigen und erklären wir auch nochmal den Beatmungsbeutel und die damit verbundene Beutelmaskenventilation. Und auch das kann anschließend intensiv geübt werden. Danach stellen wir diesen kleinen Defibrillator vor, demonstrieren das auch, beziehungsweise lassen das uns von einem Teilnehmer demonstrieren, um wirklich auch nochmal zu zeigen, wie simpel die Anwendung ist. Das haben wir immer wieder. Da werden die Geräte Menschen in die Hand gedrückt, die das noch nie bedient haben. Die setzen sich hin und machen das 1A. Genau, dann gibt es ein kurzes Päuschen und dann teilen wir die große Gruppe. Das sind maximal 12 Teilnehmende pro Kurs. Die teilen wir dann in 2 bis 3 kleinere Gruppen ein. Und die haben dann die Möglichkeit, in ja, unterschiedlichen Settings, wir haben zum Beispiel ein kleines normalstationäres Setting bei uns aufgebaut, Bett, Nachttisch, sind, können uns aber individuell auch auf unterschiedlichste Fachbereiche einstellen. Wir haben auch schon Ergometer kreiert und all solche Dinge oder legen unser Übungsmodell auch mal unter das Waschbecken, sodass diese kleinen Gruppen dann die Möglichkeit haben, Notfallszenarien mit Zuhilfenahme dieses Standard-Notfallrucksacks dann letztendlich sich daran auszuprobieren. Und das ist die Rückmeldung, die wir mal kriegen, gerade dieser letzte Teil, dieses Szenarien, das gibt denen so viel Sicherheit. Da wird nochmal gezeigt, wie wird das Kopfteil ohne Strom nach unten gestellt. Erstaunlich, wie viele Menschen das nicht
wissen. Ja, okay.
Wie kriege ich das Fußteil raus? Wie
kriege ich das Kopfteil raus?
Ja. Brauchen wir noch ein Reha-Brett? Brauchen wir kein Reha-Brett? All solche Dinge werden da auch nochmal miteinander besprochen. Und ja, das ist großartig. Und nochmal, letztendlich, ich wiederhole mich, drücken, pusten, Strom, das ist die Reanimation. Auf mehr kommt es im Prinzip erstmal nicht an. Der Patient hat nichts davon, wenn er mehr oder weniger schon tot im Bett liegt und als erstes wird nach Adrenalin geschrien. Da hat er erstmal nichts von. Ja? Wichtig ist, die Leute müssen A, die Situation erkennen. Hat er Kreislauf, hat er keinen Kreislauf. Hat er keinen Kreislauf, braucht er Kreislauf. Also muss unverzüglich mit Thoraxkompression begonnen werden. Ja, und dann die Leute sollen lieber sicher in der Beutelmaskenventilation sein. Und das ist schon nicht leicht. Menschen, das Daily Business, wovon ich spreche, ist eine der schwierigsten Beatmungsformen. Ja. Und wenn das nicht zum Daily Business gehört, dann tun sich die Menschen damit nun mal schwer. Und die sollen möglichst zeitnah diesen Defi anschließen. Denn wenn da eine defibrillationspflichtige Herzrhythmusstörung zugrunde liegt, dann sollte sie so schnell wie möglich defibrilliert werden. Und somit haben wir zumindest die Option geschaffen.
Sehr gut.
Und jetzt, wenn darüber hinaus, in dem Moment noch bevor das Notfallteam kommt, Menschen anwesend sind, die fit darin sind, noch einen zusätzlichen Zugang zu legen oder die dann auch Ahnung von den Medikamenten, die sich im IFA-Rucksack befinden, haben. Natürlich, dafür ist es dann da.
Genau.
Aber keiner soll sich jetzt unter Druck gesetzt fühlen und ich muss jetzt wissen, wie die Ladungsmaske eingeführt wird. Ich muss wissen, wie alle Medikamente wirken, die sich in diesem kleinen Ambulator befinden. Nein.
Auch nicht. Martin, leider, ich würde noch gerne weiter mit dir plauschen, ist unsere Zeit schon fast abgelaufen. Ich würde zum Schluss noch mal fragen wollen, was macht dir bei deinen Weiterbildungsgeschichten am meisten Spaß? Womit würdest du werben, wenn du noch Teamunterstützung suchen würdest?
Das, was wir hier machen, was ausschließlich Positives ist. Und das macht unfassbar viel Spaß. Wir haben hier das große, große Glück, hier etwas tun zu dürfen innerhalb der MAH, was A, zumindest uns bisherigen Team unfassbar viel Spaß macht und was etwas, ich glaube, was wirklich sehr schön ist, dass wir, ich sagte es ja vorhin schon mal, dass wir überall offene Türen anwenden. Also, dass man so viel positive Resonanz bekommt, das ist einfach eine schöne Bestätigung dessen, was wir tun und zeigt uns auch, dass wir mit unseren Ideen offensichtlich auf dem richtigen Weg sind.
Ja, dass ihr gut ankommt, auf alle Fälle. Ich habe auch nur Positives gehört. Super. So, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg und Motivation und ganz viel Spaß. Hat mir total viel Freude bereitet. Vielen Dank und wir sehen uns.
Vielen Dank für dein Interesse.
Gerne.
Super. Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwochs Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft.